Ja, danke schön für die wunderschöne Einleitung in den Gottesdienst zur Predigt. Gott loben, Gott erheben, das ist etwas, wozu wir aufgefordert sind, wo wir eingeladen sind, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das ist so ein Stückchen auch der Hintergrund zu dem Predigttext heute. Das heißt, der Wochenspruch aus Micha 6. Was sollen wir denn tun? Es ist dir gesagt, oh Mensch, ich werde das gleich noch lesen. Mein Name ist Helmut Fenske, ich komme aus der Gemeinde Mülheim-Auerstraße, bin jetzt dort seit 3 Jahren etwa im Ruhestand, habe einen Nachfolger, also kann ich hier sein und freue mich darüber, ein wenig auch andere Gemeinden kennenzulernen. Das ist eine schöne Sache und das ist wunderbar. Wenn ihr die erste Folie mal auflegt. Wie können wir dem Herrn begegnen? Wie sollen wir vor den Herrn treten? Wie soll das denn sein, wenn wir vor dem Angesicht Gottes sind? In unserer Situation. Und wenn man im Micha und auch vom Jesaja her weiß, was für eine Situation gerade angesprochen ist dort, die Assyrer kommen gerade ran. Micha hat etwa gelebt, so 750 bis 690 etwa hat er wohl gewirkt, parallel zu Jesaja, zum König Hiskia parallel. Und das ist genau die Situation, wo die Assyrer eben die Hauptstadt des Nordreiches einnehmen, Samaria überwältigen, die ganzen Flüchtlinge kommen und jetzt ist Jerusalem dran, die Truppen rücken an. Was sollen wir denn jetzt tun? Wie sollen wir jetzt mit Gott umgehen? Jerusalem, die Hauptstadt des Südreiches, der Tempel ist hier. Und wie sollen wir Gott begegnen, damit er uns hilft? Was sollen wir tun? Also das ist so ein bisschen die Situation. Und manchmal ist das ja auch unsere persönliche Situation. Was soll ich denn jetzt in dem, was da so ist, wie soll ich denn Gott begegnen? Was muss ich tun? Welche großen Taten erwartet denn Gott von mir? Womit sollen wir vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was sollen wir ihm bringen, wenn wir uns vor ihm niederwerfen? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer auf seinem Altar verbrennen? Können wir ihn damit erfreuen, dass wir ihm Tausende von Schafböcken, Ströme von Olivenöl bringen? Sollen wir ihm unsere erstgeborenen Söhne opfern, damit er unsere Schuld vergibt? Eigentlich wünscht man sich das ja, wenn man als Prophet oder als Prediger oder wie auch immer vor der Gemeinde steht und die Reaktion ist, ja, und was sollen wir denn jetzt tun? Deine Predigt, dein Wort hat uns so angerührt. Was sollen wir denn jetzt tun? Wie geht man dann mit Gott um? Und so ein wenig erinnert das ja an die Situation, an die Petruspredigt in Jerusalem. Apostelgeschichte 2, Vers 38, als Petrus das erklärt, was da mit dem Geist Gottes geschieht und plötzlich zu Pfingsten sind die Leute zusammen, es entsteht ein Rauschen, sie sprechen in anderen Sprachen und was passiert denn da? Petrus erklärt das und macht ihnen deutlich, Jesus ist von Gott gesandt und für unsere Schuld gestorben und aufgefahren gen Himmel. Und was sollen wir jetzt tun? Wie geht man jetzt mit diesem Gott um, der das so tut? Eigentlich wünscht man sich das ja an Reaktion, diese Frage, dass die Zuhörer sich selber fragen, was sollen wir denn tun? Ein Zeichen der Erweckung dort bei Petrus, es ist ja die Geburtsstunde der Gemeinde, es entstehen Bekehrungen, es entsteht Vergebung von Schuld, die Leute lassen sich taufen, werden zur Gemeinde hinzugetan, der Heilige Geist wird über ihn ausgegossen, also es ist der Grundstein der Gemeinde, Geburtsort der Gemeinde. Zur Zeit des Micha, bei Jeremia kann man so einen kleinen Vers lesen, Jeremia 26, Vers 18 und 19. Da wird nur kurz erwähnt, dass Micha ja ziemlich deutlich kritisiert hat und beinahe wäre er gestorben, aber unsere Leute haben ihn nicht umgebracht, aber das war schon kurz davor. Und es wird schon deutlich, offensichtlich ist das, was Micha predigt und gepredigt hat, an Kritik Jerusalem gegenübergebracht, das war schon sehr hart und das war kurz davor, dass die Leute es nicht mehr hören wollten. Also, Micha in dieser Situation keine Erweckung oder so. Vielleicht hört man da ein wenig Ironie. Sollen wir etwa unsere erstgeborenen Söhne opfern? Ist das aus einem Herzen, was vor Gott gebeugt ist oder was wirklich fragt? Und so ein Stück weit hört man schon auch die Betroffenheit heraus. Einjährige Rinder, das ist schon eine Wertgeschichte. Das heißt, das sind die Tiere, die den trockenen Sommer, die Trockenheit der Wüste überstanden haben, die den Winter, also sagen wir mal die Regenzeit, überstanden haben und jetzt eigentlich stabil genug sind, um vielleicht eine kleine Herde zu gründen oder so irgendwas. Sollen wir diese Rinder opfern? Oder die andere Frage, etwa Tausende von Kleinvieh, sollen wir, das ist ja eine Wertanlage, da ist ja wirklich was dahinter. Das ist vielleicht nicht nur Ironie. Sollen wir etwa unsere erstgeborenen Söhne opfern? Das ist schon heftig. Ja, Kinderopfer waren zu der Zeit, in der Micha gelebt hat, Jeremia, Jesaja haben das ja massiv kritisiert, war schon auch üblich. Die Könige in Jerusalem haben draußen auf dem Tal, hinterm Tal haben sie ihre Kinder geopfert. Das war schon auch etwas, wo man meinte, den Göttern sich nähern zu können, in die Nähe zu kommen. Sollen wir das etwa auch mit Gott so tun? Also von daher offensichtlich sind die Leute schon auch bereit, etwas zu tun, etwas zu bewegen, etwas zu, ja, notleert beten. Die Assyrer stehen vor der Tür. Auch das kennen wir, notleert beten. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wie soll ich denn zu Gott kommen bei dem, was ich so angestellt habe, bei dem, was so geschehen ist, bei dem, wie wir so miteinander, das ist schon eine echte Frage. Und wenn man sich die Geschichte dann anguckt, also bei Jesaja mal nachliest, nachher ist ja ein Stückchen Veränderung geschehen. Hiskia geht mit Jesaja in den Tempel, sie werfen sich vor Gott nieder, bitten um Errettung und Gott errettet das ganze Volk. Jerusalem wird bewahrt und gesegnet, man kann das ja nachlesen. Also so ein Stückchen Erweckung oder Aufbruch oder Neuanfang gewährt Gott ihnen ja. Vielleicht so ähnlich wie bei Petrus damals. Die Größenordnung der Opfer, die hier genannt werden, das ist schon beeindruckend. Vielleicht hat man verstanden, dass Gott ein großer und heiliger Gott ist, dass man mit großen Taten diesem großen Gott begegnet. Und das Negative auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, kann man dann mit großen Taten Gott bewegen, sozusagen das Handeln Gottes erkaufen? Wie groß muss mein Opfer sein, dass Gott so tut, wie ich gerne möchte? Ist das denn wirklich so, dass ich Gott bewegen kann mit einer, wie auch immer, groß gearteten, was auch immer, Opfergeschichte? Und ist das nicht auch manchmal in unseren Herzen, dass wir sagen, einmal so ein großes Opfer, wenn es denn sein muss, mit verkniffenem Herz und man, ich mache es halt und dann soll mich Gott auch wieder in Ruhe lassen. Nicht einmal mache ich das. Aber dann, also hör mal. Das ist vielleicht auch so diese Frage oder diese Art, wie wir mit Gott umgehen. Einmal so richtig und dann ist aber auch gut. Kann das unsere Beziehung zu Gott? Sollen wir so mit Gott umgehen? Können wir so in seine Gegenwart kommen? Also diese Frage ist ja schon auch ernst gemeint. Wie soll ich denn in der Gegenwart Gottes mich verhalten, mich bewegen? Wie soll ich das denn tun? Und dann möchte ich gerne den nächsten Predigttext, nämlich das, was eigentlich Wochenspruch ist. Nein. Der Herr hat euch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte, lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Nicht nur hat man gedacht, mit so einer großen, riesigen Tat könnte man Gottes Arm bewegen und ich muss es halt einfach mal machen und dann ist auch gut. Und das, was hier als Antwort aus dem Munde des Propheten, als Antwort Gottes erscheint, das ist so banal wie sonst was. Das ist so einfach wie sonst was. Haltet euch an das Recht. Geht miteinander sinnvoll um, nicht? Das ist ja so ein bisschen diese Antwort. Offensichtlich macht Gott deutlich durch den Propheten, dass die Gegenwart Gottes, in die wir hineintreten, gar nicht so kompliziert ist. Gar nicht so eine schwergewichtige Geschichte von mir fordert, sondern das ist so normal wie nur was. Seid doch einfach nur geistlich normal. Den Segen, das ist das, was Gott schenkt, aber seid doch einfach geistlich normal. Habt doch jetzt nicht Angst vor dem Gott, der euch sowieso erwählt hat. Also wenn man mal diese Antwort des Propheten sich genau anguckt, ist es dir doch längst gesagt, was du tun sollst. Du weißt es doch, du kennst doch das Reich Gottes und wir müssten sagen, wir kennen doch die Bibel, wir haben es doch in den Händen, wir können es doch nachlesen und sehen, was er da sagt. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es eine Hilfe, mal andere Übersetzungen sich mit anzuschauen, was da denn steht. Ich habe von Luther, ja genau, danke schön. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, also das, was wir normalerweise in unseren Übersetzungen haben und kennen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Ja, einfacher geht's doch nicht. Oder aus der Jerusalemer Übersetzung, ich habe hier den Jerusalemer. Was Gutes ward dir gesagt, o Mensch, und was Jahweh von dir fordert, nichts als Recht tun und die Güte lieben und in Dienmut wandern vor deinem Gott. Da kommt das Demut und das Dienen in ein Wort hinein. Oder die gute Nachricht. Der Herr hat euch wissen lassen, was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, erweist einander Gutes, tut nichts ohne euren Gott. Lebt. Also es geht offensichtlich Gott um meinen Alltag, nicht um das Einmalige, das Besondere und dann soll mich Gott wieder in Ruhe lassen, sondern es geht darum, dass mein Alltag durchdrungen ist von seinem Wort, von seiner Gegenwart, von dem Handeln, was in seiner Gegenwart richtig ist. Es geht um Lebensstil, um den Alltag. Es geht nicht um geistliche Eintagsfliegen, die man halt einmal im Monat oder einmal im Jahr macht oder so irgendwas und dann sonst nie wieder im Reich Gottes erscheint. Es geht um die Normalität, sich an das Recht halten. Einander in Güte begegnen. Das heißt nicht, dass man alle einer Meinung sein muss, nicht? Das steht ja nicht da. Wer hat schon diese Erwartung, dass derjenige, der neben mir ist, die gleiche Meinung hat zu diesem oder jenem, ob er SPD wählt, CDU wählt oder was auch immer. Vielleicht AfD-Wähler kriegen keinen Abendhalm, nicht? Also all solche Sachen, nein, das steht ja hier gar nicht. Einander in Güte begegnen. Und wenn er kurios und merkwürdig denkt und wenn er den Eindruck hat, dass es Corona gar nicht gibt und sich nicht impfen lässt, das steht alles nicht da. Das macht Gemeinde nicht aus, sondern dass wir miteinander Reich Gottes bauen und dass wir einander in Güte begegnen. Und wenn der andere sich nicht impfen lassen will, okay. Ich habe jetzt zum dritten Mal Corona gehabt, deswegen, unsere Gemeinde hat einige aus der Gemeinde haben schon geguckt, dass der Pastor der Gemeinde Corona kriegt. Der betet doch nun berufsmäßig und hat die Bibel berufsmäßig in Händen. Da muss es doch einer wenigstens sein, der nicht so eine Krankheit bekommt, die es gar nicht gibt. Dreimal, jetzt habe ich es dreimal gehabt. Deswegen komme ich auf diese kuriose Idee. In Ehrfurcht vor Gott leben. Bestimmte Dinge machen Reich Gottes aus und bestimmte Dinge machen Reich Gottes nicht aus. Bestimmte Dinge sind fürs Reich Gottes wichtig und bestimmte Dinge sind völlig egal. Welcher Gewerkschaft du angehörst oder welche Briefmarken du sammelst oder ob du im Taubenzüchter oder Hundeverein, das interessiert Gott so direkt nicht. Offensichtlich das, was hier als Antwort ist, Recht halten, einander in Güte begegnen. den anderen akzeptieren, wenn er zur Corona-Impfung geht. Haben wir jetzt auch zweimal gehabt. Also dreimal Corona gehabt und zweimal geimpft. Hat auch nicht geholfen. Oder vielleicht doch. Der Alltag gehört meinem Herrn. Ich selber gehöre ihm. Einfacher geht's doch nicht. Die Normalität des Alltäglichen. Gott erwartet nicht, dass ich besonderer Athlet bin, geistlicher Athlet bin, dass ich Schwergewichte im Reich Gottes bewege, muss gar nicht sein. Wenn er mir diese Berufung schenkt, okay, aber normalerweise ist Normalität das Normale. Paulus benutzt dieses, dass wir Athleten sein sollen, als Predigt oder sagen wir mal als Grundlage in seinem Brief, dass wir ausgerichtet, dass wir fokussiert sein sollen. Der Olympionike, der richtet sich ganz aus, damit er am Ende der Olympischen Spiele seine Goldmedaille kriegt. Ihr sollt ganz ausgerichtet sein, mit ganzer Ernsthaftigkeit. Nicht, er nutzt dieses Bild. Aber hier wird dieses Bild nicht benutzt, sondern dem Propheten Micha ist deutlich, den Alltag zu beschreiben, die Normalität. Wir sind nicht alles Athleten. Muss auch gar nicht sein. Kein Herumrätseln, keine neuen Gebote. Auch das hätte man ja erwarten müssen. Also wenn du so richtig Christ sein möchtest, dann musst du jetzt aber auch, und dann kommt irgendwas ganz Neues, irgendwas ganz Kompliziertes, irgendeine komplizierte Geschichte. Nein, verkaufe alles, zieh in die Wüste und bete den ganzen Tag. Nicht so irgendwas hätte man ja erwartet, wenn ich so richtig in der Anbetung Gottes sein soll. Steht hier aber alles nicht. Deswegen sollten wir auch Gemeinde nicht überfrachten mit diesen Erwartungen. Jetzt in dieser Situation müssen wir aber, weiß ich nicht, jeden Tag beten, in die Wüste ziehen, alles verkaufen, auf einen großen Berg ziehen oder weiße Kleider an oder irgend sowas. Steht hier alles nicht. Sei doch ganz normal in seiner Gegenwart. Gott hat schon alles gesagt. Es ist dir bekannt, es ist kein Geheimnis. Das muss man sich erst einmal vor Augen halten, was das heißt. Gott hat dir doch alles gesagt. Du weißt doch, was in der Bibel steht. Tu es. Offensichtlich macht es Gott deutlich und wichtig. Du weißt es, also tu es auch. Es ist nicht kompliziert, aber mach es. Geh so mit deinem Nächsten um, wie man mit einem Nächsten umgeht. Und dann ist okay. Ich möchte mir diese drei Worte einmal genauer angucken mit euch. Recht. Also, achtet auf das Recht, sagt die Gute Nachricht oder Jerusalem, nichts als Recht tun. Luther 84, Gottes Wort halten. Mishpat steht da. Das heißt zunächst einmal Recht. Das heißt zunächst einmal die Rechtssache oder der Rechtsspruch oder eben auch Gerechtigkeit. Und dann ist es nicht nur die einzelne Tat, sondern Gerechtigkeit als ganzes Paket. Sei ein Gerechter, handle in Gerechtigkeit. Also geht es nicht nur um das eine Ding, nicht, dass du bei der Lohnsteuererklärung die richtigen Haken setzt, sondern dass es dein ganzes Leben soll Gerechtigkeit ausdrücken. Und dann heißt es auch Gesetz Gottes. Also es geht nicht nur um die einzelne Tat, sondern um das Ganze. Gerechtigkeit, Gesetz, das ist wie ein Naturgesetz. Im Reich Gottes macht es Sinn, nicht? Bei den Naturgesetzen, der Apfel fällt immer runter. Das ist gut so, hilfreich beim Apfel aufsammeln. Wenn wir dieses Bild anwenden aufs Reich Gottes, dann macht es Sinn wahrzunehmen, das Reich Gottes funktioniert, wenn man bestimmte geistliche Gesetzmäßigkeiten so tut, wie Gott sie halt geschaffen hat. Ihr tickt als Gemeinde, als Reich Gottes, als Volk Gottes nur sinnvoll, wenn ihr gerecht miteinander umgeht. Und dann ist es ja eine Frage an meinen Lebensstil. Reich Gottes funktioniert nur, wenn wir gerecht miteinander umgehen. Und weil wir uns nicht die Erlaubnis gegenseitig geben, ja, wenn er so denkt, dann kann ich jetzt aber auch. Und dann tue ich irgendwas, was man normalerweise mit normalen Menschen nicht tut, aber weil er so denkt und gestern in der Gemeindestunde so gesagt hat, dann kann ich jetzt aber auch. Und das eben nicht. Reich Gottes tickt nur sinnvoll, wenn wir uns an die Gerechtigkeit Gottes halten, an das Recht, was vor Gott gilt, an das Mishpat, dass ich gerechter bin und auch mit Menschen so umgehe, die ganz anders sind. Das ist ihm Paulus auch schwer gefallen. Als Johannes Markus gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr, ich gehe nach Hause, dann hat Paulus gesagt, mit dem gehe ich nirgendwo mehr hin, um zu missionieren. Den nehme ich nie wieder mit. Später ist Johannes Markus wieder an seiner Seite. Aber manchmal geschieht das, dass auch im Reich Gottes, war das gerecht von Paulus, so einen jungen Mann zu desillusionieren, zu enttäuschen, zu frustrieren, dich nehme ich nie wieder mit? Oder muss man nicht von einem Apostel erwarten, dass er so einen Mann an seine Seite nimmt und sagt, komm, nächstes Mal schaffen wir das, ich bleib bei dir. Es fällt uns auch manchmal schwer. Kein Glaube funktioniert, kein Volk Gottes, keine Gemeinde funktioniert ohne Gerechtigkeit. Ohne dass man in einer Gemeindestunde wahrnimmt, dass der andere, auch wenn er andere Meinung ist, gerecht mit mir umgeht, mir trotzdem das Abendmahl austeilt, mit mir trotzdem die gleiche Bibel liest, mit mir trotzdem betet. Sich keine Hintertürchen auflässt, keine krummen Touren, auch im Reich Gottes nicht, keine frommen geistlichen Machtspielchen. All davon Abstand nehmen, auch wenn der andere so anders ist, fällt uns manchmal schwer. Gerade wenn man den Eindruck hat, dass man selber recht hat und der andere halt schief liegt mit seiner Erkenntnis, geistlichen Erkenntnis. Gemeinschaft geht kaputt, wenn wir nicht gerecht miteinander umgehen, wenn Recht nicht für alle in der Gemeinde oder im Volk Gottes oder in einer Gesellschaft insgesamt, das Recht nicht gleichmäßig für alle gilt, dann regiert wieder der Stärkere, auch in einer Gemeindestunde. Dann ist der mit seinem Mund immer vorne weg ist, immer der alles bestimmt. Und das kann es ja nicht sein, wenn der Stärkere immer regiert. Das Recht, die Gerechtigkeit Gottes soll regieren. Gaben und Fähigkeiten jedes Menschen, auch wenn sie schwach sind, entfalten sich nur innerhalb der Gerechtigkeit Gottes, wenn das im Volk Gottes regiert. Interessanterweise eine kleine Nebenbemerkung, Endzeit, Kennzeichen der Endzeit, wenn man Matthäus 24, 25 liest, ist doch genau, dass die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Andere Stelle heißt es, wo die Lieblosigkeit überhand nimmt. Das ist ein Zeichen, dass es anfängt, alles kaputt zu gehen. Also als Gemeinde ein Stückchen Oase sein, dass unter uns die Gerechtigkeit, das Recht Gottes regiert, immer noch. Und dass wir dem anderen auch sein Recht lassen und belassen. Das zweite Wort, Güte lieben. Oder Treue. Das, was da steht, heißt wörtlich Chesed. Das ist sowas wie Verbundenheit, Solidarität, dem anderen zugewandt sein, Gemeinschaftstreue. Dass ich zur Gemeinschaft mit den anderen stehe. Nicht nur, wenn sie genauso sind wie ich, sondern wenn sie so anders sind wie sie. Chesed ist Gemeinschaftstreue, dass ich dazu stehe und dass ich weiß, es gibt Leute, die sind stark und es gibt Leute, die sind schwach, es gibt Leute, die sind alt und jung und groß und klein und dick und dünn und alles ist Gemeinde Gottes. Dass ich zu dieser Gemeinde stehe, Chesed, treu bin. Interessanterweise, Luther 84 übersetzt dieses mit Liebe üben. Das steckt damit drin, dass ich die Zuneigung dem anderen gegenüber ihm nicht entziehe, Liebe üben. Es macht aber auch deutlich, dass uns das nicht einfach so zufällt. Wenn ich Liebe üben muss, dann muss ich das manchmal richtig üben. Dann muss ich das lernen, dann muss ich mich dem aussetzen, dann muss ich Wege gehen. Wie mache ich das denn, auch den zu lieben, diesen Komiker? Wenn die Luther 84 das mit Liebe üben übersetzt, macht es deutlich, das fällt uns nicht einfach so zu. Das ist so ein Stückchen, eine Entscheidung, die ich zu treffen habe, ein Weg, den ich zu gehen habe. Das sind dann Dinge, die mir vielleicht manchmal auch schwerfallen. Solidarität, dem anderen nicht entziehen. Reich Gottes funktioniert nicht ohne Solidarität, auch wenn es ein Wort aus der Gewerkschaft ist. Zugewandt sein, Nächstenliebe. Das gehört alles mit dabei. Eigentlich ist ja das Gerechtigkeit üben, das Ziel von Gerechtigkeit üben ist ja doch eigentlich die Treue dem anderen nicht entziehen, dass ich ihm gegenüber, eigentlich gehört das ja sehr eng zusammen, gerecht zu sein und treu zu ihm zu stehen. Auch wenn er so ist, wie er ist. Dem anderen zugewandt sein. Ich erinnere an das Wort von Kain. Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Ja, wir sind sicherlich nicht der Hüter unseres Bruders oder unserer Schwester. Unser Bruder, unsere Schwester an unserer Seite, die müssen schon selber leben lernen, die müssen schon selber für sich und ihr Leben entscheiden, was sie tun, wohin sie gehen, am Sonntag oder wie auch immer. Ich bin nicht der Hüter meines Bruders, natürlich nicht. Und doch, wenn ich sage, was geht mich der andere an, dann ist doch da eine Grenze überschritten. Mich geht der andere was an. Gemeinde heißt doch, ich kümmere mich um den anderen. Treue und Gerechtigkeit demjenigen zu erweisen, der in Sorgen ist, ein offenes Ohr zu haben, heißt das doch, dass ich dem anderen vielleicht auch ein Stückchen Hüter bin, Hirte bin, Hilfe bin. Kein sagt das einfach, was bin ich der Hüter meines Bruders, und wir wissen ganz genau, er hat ihn gerade eben umgebracht. Natürlich, wir sind nicht der Hüter unseres Bruders und doch ein Stückchen Hilfestellung, ein Stückchen Bruder dem Bruder, Schwester der Schwester. Hilfestellung. Neutestamentlicher Glaube ist nicht von frommen Taten abhängig. Das verkünden wir und das ist auch richtig. Wir können uns nicht mit unseren frommen Taten ein Stückchen, eine höhere Stufe im Himmel erkaufen. Natürlich nicht. Heil und Vergebung, ewiges Leben sind Geschenke. Sie werden geschenkt für den, an den, der glaubt und im Glauben die Tat Jesu für sich im Glauben annimmt. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir uns einen Frommen, einen Gläubigen vorstellen, ohne dass seine Taten fromm sind und gläubig, dann würde man doch auch sagen, das ist aber ein bisschen irritierend. Am Sonntag bist du fromm und im Alltag, was machst du denn da? Das ist für uns irritierend, wenn wir ihn sehen. Das ist für andere irritierend, die Nachbarschaft. Fromm sein ohne fromme Taten, ohne frommen Lebensstil, das passt doch auch nicht zusammen. Der Jakobusbrief macht das doch deutlich. Glaube ohne Taten ist tot. Natürlich, wir können uns mit den Taten nicht den Schlüssel des Himmels erkaufen. Aber auf der anderen Seite sind wir irrlichter, wenn in unseren Taten die Leute irre gehen, weil das mit unserem Reden nicht übereinstimmen, mit unserem Glauben nicht zusammenpasst. Sag mal, wie kriegst du das eigentlich zusammen? So redest du und so handelst du? Das geht doch nicht. Das passt doch nicht. Liebe üben. Ja, das muss man wahrscheinlich auch einüben. Da braucht man einen Bruder, eine Schwester an der Seite, die sagt immer zu, gestern hast du noch so gesagt und heute, was machst du denn da? Wir sind ein Stückchen auch Hirte füreinander, aufeinander angewiesen und aufeinander geworfen. Natürlich, Treue, das meint sicherlich auch ein Stückchen Treue Gott gegenüber. Das heißt, ihm als Person zugewandt, Gott gegenüber treu, denn er ist uns gegenüber treu. Ja, sicherlich auch, aber zunächst einmal ist das den Menschen gegenüber gemeint. Das dritte Wort, Demut, das, was eine Übersetzung mit Dienmut übersetzt. Der lebt in Ehrfurcht vor euren Gott. Wörtlich steht da Zanna, das heißt Demut. Das heißt, in Demut vor Gott erscheinen. Wenn man hochnäsig vor Gott erscheint, haben wir auch den Eindruck, das passt nicht. Vor Gott hochnäsig zu sein, Hochmut kommt vor dem Fall, das sagen die Sprüche, das macht nicht Sinn. Wenn ich vor Gott erscheine, dann, weil ich mich entschieden habe, mich vor ihm zu beugen. Und vor Gott zu beugen, hat immer auch mit Demut zu tun. Das geht nicht aus Hochmut. Ich kann mich nicht entscheiden, mich vor Gott zu beugen und dann in Hochmut vor ihm erscheinen. Das geht nicht. Das passt nicht. Und von daher ist dieses Wort Zanna so ein Stück weit vielleicht das, was im Neuen Testament mit Bekehrung, Bekehrung gemeint ist. Ich entscheide mich, mich vor Gott zu beugen. So soll ich vor seinem Angesicht erscheinen. Ich beuge mich vor ihm und dann handelt er an mir. Dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Und das ist hier ja auch gemeint. Derjenige, der vor Gott erscheint und sich beugt und weiß, du bist der Herr und ich nicht. Dieses Wort Zanna kann auch sorgfältig und behutsam heißen. Im Alten Testament ist das ja manchmal mit bestimmten Vokabeln so, dass sie eine relativ große Bandbreite haben. Sorgfältig, behutsam. Das macht deutlich, dass Glaube kein Schlamperladen ist. Wenn ich sorgfältig vor Gott erscheinen soll, heißt das auch, Gottesdienstleitung, wie auch immer, dass ich das sorgfältig vorbereite, wie ich vor Gott erscheine. Und nicht einfach so, heute mal so, mal so. In Demut mich fragen, Herr, wie möchtest du, dass ich zu dir komme? Und dass ich da auch die Konsequenzen ziehe. Tut nichts ohne euren Gott, so übersetzt es eine andere Übersetzung. Wenn ich vor Gott demütig erscheine, heißt das auch, dass ich frage, Herr, was möchtest du? Ist das nicht so? Wenn ich mich vor ihm beuge und sage, Herr, was möchtest du, hat das doch auch Konsequenzen auf den Lebensstil, den ich habe. Dass ich frage, Herr, ich habe eine Entscheidung zu treffen, welche von diesen beiden Wegen entspricht dir wohl? Passt das eher zu dir oder passt das eher zu einem Weg mit dir? Und dass ich das ernsthaft frage. Man muss wahrscheinlich nicht die Farbe des Pullovers oder des Schlipses oder Sakko oder so irgendwas, also solche Fragen permanent vor Gott ausbreiten. Aber es gibt doch diese Lebensentscheidung oder bestimmte Wege oder bestimmte Worte, die ich zu tun habe, zu sagen habe, wo ich sage, wie soll ich mit ihm reden? Soll ich eher so mit ihm reden oder entspricht das eigentlich eher deinem Wesen, deiner Art? Und von daher ist die eine Übersetzung schon auch richtig. Tut nichts ohne euren Gott. Fragt ihn vorher, beugt euch vor ihm und sagt, Herr, mach mir deutlich, wie soll ich jetzt dieses oder jenes tun oder sagen oder entscheiden oder gehen? So sollst du vor Gott erscheinen. Das macht Micha hier deutlich. Es gibt kein sinnvolles Gebet im Gottesdienst, o Herr, bewahre mich beim nächsten Bankraub. Da wird man dann mit Gott ein Problem kriegen. Man kann das beten, aber das ist nicht sinnvoll, geistlich nicht sinnvoll. Ich weiß, ein Bankraub, wie wird Gott das segnen? Also das heißt, die Fragen, die ich ihm vorlege, sollen schon einen geistlichen Sinn haben und nicht, Herr, bewahre mich beim nächsten Bankraub. Und das musst du natürlich für dich und dein Leben entscheiden, weil Demut vor Gott ist eine Entscheidung, sich vor Gott zu beugen. Und das musst du für dich entscheiden. Wie gehst du mit Gott um? Wenn man dann mal sich anschaut, diese drei Antworten, Zwei davon ist eine Beziehung zu den Menschen, eine ist die Beziehung zu Gott. Frömmigkeit spielt sich nicht nur zwischen dir und deinem Gott ab, sondern es ist immer auch eine Frage der Beziehung zu deinem Nächsten. Daran wird auch gemessen. Da entsteht auch Glaube oder geistliches Leben. Zwei von diesen Themen, von diesen drei Themen, sprechen in die Beziehung zum Menschen, zu meinem Nächsten, und eine spricht in die Beziehung zu Gott. Glaube ist nicht nur meine Beziehung zu Gott und dann ist der Nächste neben mir egal. Ich muss ja Gott gehorchen. Wie viel Leid im Reich Gottes hat es gegeben, weil Menschen nur Gott gehorchen wollen und Gemeinde und was weiß ich, was alles um sich herum zerschlagen haben, weil sie ja in ihrer Erkenntnis Gott gehorchen müssen. Vielleicht ist das ein Stückchen Schutz an dieser Stelle. Zum Schluss. Wenn wir fragen, wie sollen wir denn vor dem Angesicht Gottes erscheinen, dann gibt es einen interessanten und schönen Bibelvers, und zwar 2. Chronik 7, Vers 14, wenn ihr den mal auflegt. Ja, wunderbar, Dankeschön. Auch aus dem Alten Testament. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Werken bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Die Frage, wie erscheine ich vor Gott, wie gehe ich mit der Gegenwart Gottes um, mit der Anbetung, ist das ein wunderschöner Vers, das Angesicht Gottes suchen. Da muss ich vielleicht, so wie Jesus sagt, mich in mein stilles Kämmerlein zurückziehen und mal aushalten, dass ich vor Gott eine Frage ausbreite. Herr, wie soll ich handeln? So oder so? Das kostet Zeit. Gott ist nicht Hektiker. Und der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist und kein Eiliger Geist. Manchmal braucht es Zeit und er redet nicht sofort. Und dann will er vielleicht auch ein Stückchen, dass ich das mal aushalte und dass ich mir Zeit nehme, das Angesicht Gottes suchen. Und das muss man dann finden. Und das lässt sich aber auch finden. Und wenn wir wissen, dass im Neuen Testament Jesus für uns gestorben ist, auferstanden ist und er den Geist Gottes in unsere Herzen ausgegossen hat, dann auch erwarten, dass der Geist Gottes in uns und durch uns, aber auch in uns redet und uns deutlich macht, welche von diesen Entscheidungen, welche von diesen Wegen, welche von dieser Rechts- oder Linkssituation sollen wir tun, dass wir dann von Gott erwarten, dass er uns aufs Herz legt. Das ist ja ein Stückchen weit auch hiermit gemeint. Zum Abschluss. Es ist schon interessant, dass dieses Wort der Menschen damals zur Zeit Michas, ja sollen wir etwa unsere Erstgeborenen opfern, dass Gott das ja aufnimmt. Und dass wir ja heute Abend mal feiern, weil Gott das für uns getan hat. Er hat seinen Erstgeborenen gegeben und das feiern wir miteinander. Wahrscheinlich auch, damit niemand von uns auf die Idee kommt, wieder Tiere zu opfern oder vielleicht auch seine eigenen Kinder, wie eben vor 2.500 Jahren oder 3.000 Jahren in Israel üblich. Damit niemand wieder auf diese Idee kommt, diese besondere Tat, dann muss mich doch Gott hören. Nein, er hat es dir schon längst gesagt. Und das Opfer, was er fordert, das hat er selber gegeben. Preis den Herrn dafür. Der Hebräerbrief macht das ja deutlich. Wir haben freien Zugang zu Gott, zu seinem Heiligtum, weil jeden Tag unser Hohepriester vor dem Angesicht Gottes Fürbitte für uns tut. Nicht nur wie im Tempel einmal im Jahr der Hohepriester, sondern jeden Tag. Das solltest du in dein Herz hineintun, dass dein Herr für dich jeden Tag vor Gott erscheint und betet. Wir brauchen vor Gott, der für uns alles tut und gegeben hat, keine Angst zu haben. Johannesbrief, der Johannesbrief schreibt, Furcht ist nichts in der Liebe. Ehrfurcht, ja, aber nicht die Angst vor Gott. Der, der in Christus uns alles gegeben hat, sollte der uns nicht auch diesen und jenen Segen geben? Und das tut er. Gott segne euch. Ja, um den Segen Gottes wollen wir bitten. Wer kann, kann gerne dazu aufstehen. Herr, mein Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.